Gott nicht begrenzen, sondern wirklich mit dem marschieren, was er zu uns sagt. Ja? Und dabei ist ganz wichtig, die Kraft der Vorstellung, was wir in unserem Inneren sehen und was wir sprechen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist schon oft so gegangen, dass irgendwas, irgendwo ein Ziel da war und so, und dann kommt man so unter Druck, ja, und dann denkt man sich, ja, ich muss ja eigentlich jetzt für das glauben, ne? Und ich habe überhaupt gar keinen Glauben. Also, mir ist ähnlich gegangen wie auch der Sabine, vor allen Dingen, wo es dann geheißen hat, ein Grundstück und bauen, also Leute, ne? Ich habe gesagt, nein, das tue ich mir doch nicht an. Und so. Aber dann ist dieser Prozess gelaufen und man hat immer wieder gebetet und Gott gefragt und dann geht man so Schritt für Schritt weiter und auf einmal hat man das Gefühl, doch, man ist auf der richtigen Spur. Und heute, also wenn ich so drüber rede, muss ich wirklich ganz ehrlich sein, ich sehe das Ding. Ich sehe das. Und es geht um das heute Morgen, dass wir, es war auch heute Morgen schon die Rede davon, dass wir herrschen in unserem Leben. Ja? Und es geht darum, dass wir was dazu tun können, dass sich Glaube entwickelt. Ja, und ich möchte heute Morgen euch da wirklich Druck wegnehmen. Also erstens ist sowieso nicht wir, die glauben, sondern der Christus in uns, der Glaube hervorbringt. Das Glaube ist auch Gnade. Aber zweitens, man kann was dafür tun. Glaube fällt nicht wie eine reife Birne vom Himmel runter. Außer, wenn die Gabe des Glaubens auf uns kommt. Also es gibt in Korinther, wo die Gaben aufgezählt sind, Gaben der Heilung, Gaben der Weissagung, Gaben, da gibt es auch die Gabe des Glaubens. Und das ist was mit dir persönlich überhaupt nicht zusammenhängt. Ja, da stehst du einfach da und blopp ist es da und dann sprichst es aus und dann, ich habe das schon erlebt und es ist wirklich hammermäßig, da wundert man sich über sich selber. Und dann haut man das einfach, sagt man das einfach raus, was Gott einem sagt und pum, peng und ja, und das ist dann in der Regel so eine Autorität auch, dass, also mir ist schon oft so gegangen, dass dann auch wenn es mit anderen Menschen zu tun haben, dass die einfach nur mit der Luft schnappen und sagen, ja, wo, also die haben einfach dann kein Gegenargument, weil wenn es die Gabe des Glaubens ist, aber Leute, das ist so selten. Ja, und meistens in sehr schwierigen Situationen, wo das dann so reinkommt, das ist nicht, womit wir leben. Das ist nicht das normale Leben, das ist was Besonderes. Wenn du ansonsten in deinem normalen Leben Glauben entwickeln möchtest, dann ist es ein Prozess. Und da kann man was dafür tun, dass man an den Punkt hinkommt, wo man sagt, ja, jetzt habe ich wirklich Glauben. Ja, und es fängt wirklich damit an, dass wir anfangen zu herrschen über dem, was wir denken. Ja, es fängt sowieso immer alles bei den Gedanken an. Ja, niemand fängt mit der Handlung an. Also ich kenne das ja, ein großes Problem so ist bei mir Süßigkeiten, ne? Es fängt nicht damit an, dass ich an die Kiste hingehe. Es fängt damit an, jetzt könnte ich eigentlich noch was, so Dessert, jetzt könnte ich eigentlich noch, oh, und dann kommen so die Eber, und dann wird es immer farbiger vor meinem Hirn, ne? Und dann auf einmal bildet sich das so, und das habe ich ja noch in meiner Kiste, und verstehst du, das ist ein Prozess. Bis ich dann irgendwann hingehe, und mir die Süßigkeit rausnehmen. Ja, ich bin mit Gottes Gnade am Trainieren, weil ich glaube irgendwie, ich habe es noch nicht aufgegeben, dass ich darüber auch irgendwann mal Sieg kriege. Aber mir ist völlig klar, dass wenn ich dann, also ich bin da so empfindlich, wenn ich Werbung anschaue, dann gibt es da irgendwelche Süßigkeiten und dann schauen die auch noch so toll aus. Die haben ja dann extra tolle Farbe und so. Ne? Und dann Und jetzt habe ich mir wirklich, ich bete einfach um Gnade, dass ich erstens das Zeug dann gar nicht mehr anschaue und zweitens einfach den Dreh finde, wo ich sage, nein, raus in Jesu Namen mit diesen Gedanken. Weil ich habe es lang genug probiert, mich zusammennehmen und nur an der Haltung schaffen. Aber eigentlich fängst du, mach mich gerade gar nicht an, deine Bonbon. Nein. So schlimm ist es auch wieder nicht. Nee, aber es fängt eben nicht mit dem Tun an, sondern es fängt mit deinem Gedanken an. Und ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen, im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, die sehr bekannt ist, aber die wir doch immer wieder in Betracht ziehen müssen und sie auch umsetzen müssen. Nicht nur wissen, dass wir herrschen können, sondern wirklich herrschen im Namen Jesu. Und da heißt denn, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Egal was es ist, ja. Ob es jetzt eine Beleidigung ist oder ob es jetzt andere Gefühle sind oder so. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, denn alle Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also das ist eine zentrale Bibelstelle, die uns ganz genau zeigt, dass da richtige Festungen in unserem Inneren entstehen können. Ja? Du denkst was und dann denkst es wieder und dann denkst es wieder und dann denkst es wieder und auf einmal bist du in so einem Gefüge, wo du das Gefühl hast, da komme ich gar nicht mehr raus. Ja? Und die Bibel sagt, dass das eben, dass wir diese Festungen oder Vernünfteleien, wie es auch hier steht, denen kannst du zu Leibe rücken. Ja, indem du das erkennst und sagst, hey, das ist nicht, was Gott denkt. Das ist eine Erkenntnis, die gegen das Wort Gottes ist. Und ich kann jetzt, ich habe diese Autorität, nicht aus mir heraus, sondern aus Christus heraus, dass ich diese Gedanken gefangen nehmen kann. Im Namen Jesu Christi und rausschmeißen. Abführen. Ja, Handschellen an und abführen. Ja, und das ist was du ganz praktisch machen kannst. Ich sage, ich nehme jetzt diese Gedanken von, was weiß ich, Bitterkeit oder Unvergeben oder was weiß ich, oder ein Beispiel, was ich vorher gesagt habe. Ich nehme die gefangen und ich schmeiß die raus. Und wenn du das wirklich mit deinem ganzen Herzen tust, nicht so halblebig, so eine Sachen kann ich jetzt nicht halblebig, kann nicht auf der einen Seite in die Süßigkeitbox schon fast mit dem Kopf drinnen sein, oder, und dann sagen, ihr Gedanken von der Süßigkeitenlust, ne, also das muss ich schon wollen, ich muss mich entscheiden und muss mich dann von dem auch innerlich distanzieren, sagen, nein, ich will dem nicht länger nachhängen, ich entscheide mich, und ich habe jetzt extra das mit den Süßigkeiten, weil das, ja, das betrifft eben mich, und andere Beispiele sind immer schwierig, dann fühlen sich immer gleich Leute auf den Schlips getreten oder so. Aber noch ein allgemeines Beispiel ist immer dieses, dass man denkt, ja, der andere denkt schlecht von mir oder ich bin beleidigt, oder das kann sich ja so hochschaukeln. Wir haben die Möglichkeit, uns von dem zu distanzieren und eine Entscheidung treffen und sagen, nein, das will ich nicht in meinem Leben haben. Ja, und dann entscheiden wir uns, und so regieren wir im Leben durch Jesus Christus. Aber weißt du, das war jetzt das Beispiel, wo wir herrschen müssen, wo wir regieren müssen, wo wir Gedanken rausschmeißen müssen. Aber es geht auch in die andere Richtung, funktioniert nämlich genauso. Weil so entsteht eigentlich Glauben, indem man anfängt, mit seinen inneren Augen Dinge zu sehen. Ja, Gott zeigt dir etwas und dann fängst du an zu sagen, ja, das ist eigentlich, ich erkenne das als den Willen Gottes, ich erkenne das als etwas, was Gott in mir tun will oder durch mich tun will oder wie auch immer, was es für eine Sache ist. Und dann denkst du drüber nach. Ja, das heißt ja auch zum Beispiel, der Glaube kommt von Hören. Also wenn, und du kannst gar nicht anders, als wenn du zum Beispiel immer wieder Wort Gottes hörst oder dir den Bibelvers, den Gott dir gegeben hat oder irgendwas, die Ermutigung, die Gott dir gegeben hat, immer wieder laut vorliest, dann hörst du selber und so entsteht Glauben und auf einmal eben, nicht auf einmal, aber da spielt dieses innere Sehen eine große Rolle. Also ihr schaut mich jetzt teilweise ein bisschen groß an, aber wir kommen schon heute noch bis zum Ende, kommen schon noch dorthin, dass wir es kapieren. Ja, eben wir sind nicht ferngesteuert. Wir können uns entscheiden. Ja, und dann bevor wir allen möglichen Negativen nachhängen, wo wir dann wieder rausschmeißen müssen, hängen wir doch dem Guten nach. Ja, träumen wir von den guten Dingen. Ja, im 1. Mose 11, Vers 6, habe ich das gesagt, die Bibelstelle? Weiß ich gar nicht. Ja, und zwar geht es darum, dass die den Turm von Babel bauen wollten. Ja, und die waren sich so einig und die haben die gleiche Vision gehabt, dieser Turm, wie der ausschauen soll. Die haben das ja auch wie gesehen und sie haben darüber geredet und das Volk war alle, die waren alle einig. Und da heißt, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Also das ist im Prinzip, wo wirkt, wenn du eine klare Vorstellungskraft hast und wenn du es aussprichst und wenn du noch in Einheit bist, dann bist du eigentlich nicht aufzuhalten. Das ist der Grund, warum unser Feind so hinterher ist, dass Uneinigkeit ist. Ja. In Ehen, in Gemeinden, in Vereinen. Wenn er Uneinigkeit reinbringen kann, dann kommen die nirgendwo hin. Wenn Uneinigkeit in deiner Ehe ist, dann bist du geschwächt. Aber wenn Einheit da ist, du stimmst überein, stell dir mal vor, dein Mann und du oder deine Frau und du und Gott, ihr seid schon zu dritt und ihr stimmt überein. Ja, hey, da könnt ihr richtig was bewirken, da kann es richtig knallen. Ja, aber es fängt, und es geht jetzt hier auch darum, dass sie gesprochen haben, dass sie eine Sprache hatten. Aber Sprache ist ja auch schon wieder was ich tue. Und ich spreche am Ende nur das aus, was ich innerlich sehe. Was ich innerlich denke. Es fängt nicht mit Sprechen an. Es gibt immer wieder die Versuchung, wenn auch zum Beispiel Leute sagen, ja, ich will mich jetzt verändern und so. Und dann versuchen sie selber irgendwie Sprache zu ändern oder irgendwie. Fang nicht mit dem an. Fang mit an, dich anders zu sehen. Es fängt mit dem Sehen, mit dem inneren Sehen an. Ja, weil eben Gott redet zum Beispiel zu dir, sagt deinen Willen. Und dann fang an, es innerlich zu sehen, dir das vorzustellen. Die Bibel nennt es Hoffnung. Ja, dass du Hoffnung entwickelst für etwas. Dass du so lange innerlich siehst und hoffst, bis irgendwann der Glaube kommt und Glaube ist aber dann eben kein Hoffen mehr, sondern eine Überzeugung. Also eben zum Beispiel geht es oft ja auch so mit, zum Beispiel mit Krankheit. Ja? Du hängst so irgendwie in den Seilen und die Ärzte haben jetzt auch nicht gerade die beste Prognose. Und dann überleg dir, fang an, dich innerlich zu sehen, wie du aufstehst, wie du dein wieder Kraft kriegst, wie du deine Sachen wieder machen kannst. Und fang an, dir vorzustellen, wie das Wort Gottes wirkt und was Gott sagt und wie das auf deinen Körper wirkt. Und dann kannst du es auch aussprechen und dann wird auch die Kraft kommen. Also es ist ein Prozess. Wir lesen in Römer 8, Vers 24. Und da steht, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Also eben auch hier wieder, es ist ein Prozess und man fängt an mit einer Hoffnung. Ich habe ein Bibelstudium gemacht die letzte Woche und habe meine Konkordanz genommen und geguckt, was eigentlich über Hoffnung alles so in der Bibel steht. Und da ist mir aufgefallen, dass der größte Teil, wenn es ums Hoffen geht, geht es eigentlich um die Hoffnung unserer Errettung. Aber wisst ihr was, davon sind wir ja auch überzeugt. Wir können es ja nicht, Leute sagen, ja, ist nur keine zurückgekommen. Also erstens stimmt das nicht, sind Leute zurückgekommen. Aber die wollen einem weismachen, ja, du glaubst hier was, was du im Leben nicht beweisen kannst. Oder einfach nicht, wo du keine Garantie hast. Und eigentlich stimmt's ja auch. Eine Garantie haben wir nicht. Die einzige Garantie ist das Zeugnis, das wir in unserem Herzen haben. Ja? Das ist eigentlich schon so eine Art Garantie. Aber eben das ist die Hoffnung in uns, die Hoffnung auf Errettung, auf Erlösung des Leibes. Ja? Die Hoffnung auf eine Ewigkeit, ein ewiges Leben mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist im Himmel. Eben da, die meiste Zeit redet die Bibel von dieser Art von Hoffnung. Ja? Aber es geht eben auch in unserem Glaubensprozess eben darum, dass wir zuerst mal Hoffnung entwickeln, ja, dass wir mit unserem inneren Auge etwas sehen, was es noch nicht gibt, ja, dass wir uns das dann vorstellen, ja, wie funktionieren wir da oder wie eben ich sehe dieses Gebäude vor meinem Auge, ja, ich sehe es einfach und jetzt stehe ich da und bin da ganz mutig, wie es dann ausgeht. Leute, ich weiß es echt nicht. Aber ich habe in meinem Glaubensleben echt eins wirklich erlebt. In dem Moment, wo ich Sachen sehen kann, dann läuft es auch. Und probier es mal aus, wenn du dir unsicher bist. Du bist dir unsicher, ob Gott jetzt zu dir geredet hat oder ob das deine Fantasie ist. Fang an, dem nachzuhängen. Erlaub's dir. Hab nicht gleich Angst, wenn es nicht von Gott ist oder so. Jetzt nehmen wir mal ein krasses Beispiel. Gott sagt zu dir, du sollst nach Afrika gehen und ein ganz was Krasses, oder? Ja, und du denkst erst, mache ich sicher nicht und so. Aber der erlaubt dir doch selber mal, darüber zu träumen. Stell's dir vor. Du mit deinem inneren Auge dir mal vorstellen, wie es dort ausschaut und wie es dort ist und was du denkst, was du dann, wo du dann sein könntest, was du dort machen könntest. Und ich bin überzeugt davon, wenn es von Gott ist, wirst du da Freiheit haben in dieser Fantasie. Wenn du ja dich wirklich Gott ausliefern willst und wenn du wirklich den Willen Gottes tun willst, weil wenn es nämlich nicht von Gott ist, dann wirst du anfangen nachzudenken und dann wird's komisch. Gell? Und dann habt ihr auch schon erlebt und dann werden auch die Gefühle komisch und dann kommt so ein komisches im Magen, so, nee. Und dann, eben wir werden geleitet durch inneren Frieden, ja. Und, aber eben wenn, erlaube dir zu träumen. Erlaube das, dass die, lasst es zu, diese Kraft der Gedanken. Viele Christen sind so ängstlich und so verstört, haben große Angst, dass Gott sie dann nicht mehr mag, wenn sie jetzt was Falsches machen. Ich habe es hier schon öfters gesagt, aber du kannst in der Bibel immer nur sehen, dass Leute, die einfach wollten, dass Gott mit denen war, auch wenn sie Dinge falsch gemacht haben. Ich meine, der Abraham, wir werden jetzt gleich auf den Abraham zu sprechen kommen. Ich meine, er ist der Vater des Glaubens, der Vater, unser Vorbild, aber eben der Abraham hat echt Dreck am Stecken gehabt. Ich habe, ich bin mal gespannt, ich hätte große Lust, jetzt irgendwann mal wieder so über Gnade und über Gesetz und solche Sachen zu reden, das ist halt mein Steckenpferd. Aber da ist mir das auch aufgefallen. Ich meine, der Abraham, der hätte ja eigentlich, Wenn später, der Abraham hat vor dem Gesetz gelebt, Leute. Wenn er unter dem Gesetz gelebt hätte und die Sarah geheiratet hätte, dann wäre er bestraft worden. Du darfst nicht deine Halbschwester heiraten. So fängt es schon gleich mal an. Ja, und Gott hat es auch nicht gewollt, dass er zur Hagar geht und sich selber seinen Sohn produziert, anstatt zu warten, dass Gott es macht. Und trotzdem ist Abraham ein Freund Gottes. Und wir haben so Angst, was Falsches zu machen, dass wir manchmal gar nichts machen. Ich möchte euch heute Morgen wirklich ermutigen, häng dem nach, wenn du denkst, es ist von Gott. Und sag, Herr, wenn es falsch ist, halt mich auf. Aber ich will nicht mehr warten, bis 100.000 Bestätigungen sind oder bis mir 50 Leute wieder ausgeredet haben. Es ist extrem ruhig heute Morgen. Ja, also wir schauen uns mal an, wie der Abraham das gemacht hat. In Römer 8, Vers 24. Nee, kann ja nicht stimmen. Römer 4, Vers 18. Entschuldigung. Römer 4, Vers 18. Ja, der hat nämlich ein Problem gehabt, ne? Der war nämlich schon zu alt, als Gott ihm diesen Nachkommen verheißen hat. Ja? Und da heißt in Vers 18, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Also, da war vom Natürlichen her keine Hoffnung mehr. Er war 99, inzwischen war auch er nicht mehr fähig, ein Kind zu zeugen, und die Sarah schon länger nicht. Und die Sarah noch nie, ja, sonst hätten sie ja eher schon ein Kind gekriegt. Ja, und da war er vom Natürlichen her keine mehr Hoffnung mehr da. Aber er hat gegen diese natürliche Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Und jetzt wollen wir sehen, wie er das gemacht hat. Ich will das jetzt nicht alles nachlesen, das kannst du selber nachlesen in Mose. Aber Gott hat dem Abraham geholfen und hat ihn unterstützt in seiner Vorstellungskraft. Weil Gott hat zweimal zum Abraham geredet, und einmal hat er, also er hat öfters zum Abraham, aber in Bezug auf das geredet. Er hat zu ihm gesagt, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde. Und er hat gesagt, ich will deine Nachkommen machen wie die Sterne am Himmel. Ja, wenn du weißt, wie Nomaden leben, und die waren ja früher dann nicht so befestigt, der geht früher aus seinem Zelt raus, ja, und sieht den Sand. Und sagt, ja, so wie der Sand, so viel wie der Sand ist, so werden meine Nachkommen sein. Gott hat ihm was gegeben, wo er festhalten kann. Ja? Und dann wird es Nacht, und er sitzt vor seinem Zelt und er schaut die Sterne an. Ja, Gott hat gesagt, so wie die Sterne am Himmel, so soll meine Nachkommenschaft sein. Er hat die Vorstellungskraft benutzt. Und dann hat Gott ihm noch geholfen, dass sie auch das Richtige sprechen. Gott hat mit ihm einen Bund gemacht, er hat die Namen verändert, hat auch noch andere Gründe gehabt, aber aus Abraham ist Abraham geworden, und das heißt Vater vieler Völker. Stell dir vor, die Sarah ruft ihren Mann, und sie sind kinderlos, und sie ruft ihn vor allen Leuten, Vater vieler Völker, komm mal rüber. Ha, 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 ja, haben vielleicht manche gedacht. Aber sie haben es gesehen, Gott hat ihnen geholfen, das zu sehen, ja, dem Abraham, sodass er gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin glauben konnte. Ja, er hatte was zum Sehen und er hatte was zum Sprechen. Und dann ist es auch passiert. Und dieses ist im Prinzip das wir auch anwenden können. Lass dir von Gott was zeigen. Ich habe es auch selber schon so gemacht, wenn ich irgendwie Probleme hatte. Ich habe mir auch Sachen schon irgendwo aufgezeichnet, in mein Buch reingeschrieben. So, hey, das ist, wofür ich glaube, weil ich da was zum Sehen habe. Ja, und dann frage ich noch Gott, dass er mir ein Wort gibt, das ich aussprechen kann, ein Wort aus der Bibel, wo ich proklamieren kann, wo ich aussprechen kann. Und dann das beides zusammen, dieses innere Sehen und dieses Aussprechen, führt einen dann hin, dass man immer mehr aus der Hoffnung hinein in den Glauben kommt. Ne? Zuerst denkst du, ja, ich hoffe, dass es passiert. Ja, und dann stellst du es vor, und irgendwann sagst du, ich weiß, dass es passiert. Ja. Im Hebräer 11, das große Glaubenskapitel, Vers 1, steht: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Auch hier steht es drin, dass es mit dem Hoffen anfängt. Und ich möchte euch wirklich auch da Mut machen, weil Hoffnung wird oftmals so runterkandelt. So, ja, hoffen, weil hoffen ist ja gar nichts irgendwie. Also ich habe das schon oft auch in christlichen Kreisen so hoffen, so quasi so, ja, ich hoffe, dass morgen schön Wetter wird. das hat ja keine Substanz. Aber hoffen im biblischen Sinne hat Substanz. Ja, weil der Glaube ist dann eine Verwirklichung von dem, was du zuvor gehofft hast. Und im Hebräer 11, Vers 11 steht dann, durch Glauben empfing er, also der Abraham, auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hat. Also, und dazu lesen wir dann gerade noch, das machen wir jetzt gerade, Römer 4, Vers 19 bis 20, wo das auch nochmal so drin steht, nämlich, habe ich hier Römer 4, und da heißt eben, und er ist nicht schwach im Glauben geworden, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war voller Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Also hier haben wir diese Kombination. Eben, er hat geglaubt, weil er Gott für treu erachtete. Das ist auch wichtig bei unserem Hoffen, dass es ja eben nicht diese weltliche Hoffnung ist, eben ich hoffe, was morgen schön Wetter ist, sondern es hat ja Substanz, weil Gott ja was zu dir gesagt hat. Und dann hoffst du das. Und dann musst du aber nicht blind sein, ja. Es heißt hier, der Abraham, der hat nicht gesagt, oh, ich bin so jung, oh, ich bin so frisch. Es heißt hier, dass er war nicht dumm, es heißt hier, und nicht schwach im Glauben wurde, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an. Also er hat es nicht ignoriert, er hat es gewusst, aber dann hat er sich entschieden, nein, ich konzentriere mich auf das, was Gott gesagt hat, und ich gebe ihm schon mal die Ehre. Das ist der Weg, den wir gehen. Ja, wir sehen unsere Situation, wir sehen die Unmöglichkeit, und dann fangen wir aber an zu hoffen. Und dann stellen wir uns das vor, was Gott zu uns gesagt hat. Und dann reden wir darüber und dann geben wir ihm die Ehre und dann konzentrieren wir uns auf seine Kraft und auf seine Macht und auf seine Herrlichkeit. Ja, und eben, es fängt mit dieser Hoffnung an, und dann, ich habe es vorher schon mal gesagt, bei Krankheit, wir müssen total aufpassen, dass Hoffnung nicht zerstört wird von anderen Menschen. Also Ärzte haben Macht, Hoffnung total zu zerstören. Ja, du bist gerade froh, ich habe das mal erlebt, ich hatte mir da den Anfang vom Daumen irgendwie angebrochen, und dann haben wir gebetet und haben richtig gemerkt, wie es gut geworden ist. Bin aber noch beim Arzt gewesen und dann sagt er, ja, das dauert jetzt ein halbes Jahr und so lang werden sie das nicht richtig bewegen können und so. Dann habe ich richtig gemerkt, wie gerade, was ich erlebt habe, wie anfängt zu zerstören. Die können doch Aussagen Hoffnung zerstören. Ich meine, die können ja auch nichts anderes sagen, als wie sie wissen. Ja? Und wir tun sie da drin nicht verurteilen. Das sind Mediziner, das sind nicht Götter. Auch wenn es manchmal so genannt werden. Ja? Aber die sagen den medizinischen Teil. Aber Gott sagt mir, was die Wahrheit ist. Und ich habe 3 Wochen oder so hat es gedauert. Dann kann ich alles wieder bewegen. Also einfach sich nicht die Hoffnung zerstören lassen. Und aufpassen eben, was du siehst, sei wachsam darüber, was du mit deinem inneren Auge siehst. Wenn du eine Krankheit, wenn du was erfährst, dann hast du Möglichkeit, stundenlang im Internet zu googeln, was jetzt alles deine Symptome sind. Ne? Ja. Und dann zieht es dich runter. Oder du hast die Möglichkeit, stundenlang im Wort Gottes rumzufieseln und rauszufinden, wie Gott dich liebt und wie er dich heilen will. Ne? Und das ist jetzt hier, so sitzt man hier so gemütlich auf unserem Stuhl und sagt, ja, ja, ja. Aber wenn es dann drauf ankommt, ist es schon eine Entscheidung. Ja, also sei wachsam darüber, was du denkst. Und sei dir dessen bewusst, wie deine Vorstellungskraft, was es für die Macht hat. Stell dir vor, welche Dinge du tust, eben wie du das tust, wovon du träumst. Ja, sieh deine Familie heil. sieh deine Kinder freundlich. Manchmal gar nicht so einfach. Weil, ja, ich sehe es, solange sie in der Schule sind, sobald sie daheim über die Türschwelle kommen. Oh. Ja, aber auch da, du kannst sie innerlich sehen. So, Gott macht es ja mit uns auch so. Er sieht uns gerecht. Er sieht uns mit seiner Liebe. Er sieht das Opfer Jesu über uns und sieht nicht die Ungerechtigkeit. Ja, sieh deine Versorgung. Ja, stell dir vor, wie Gott dich versorgt. Und lass dich darauf ein, dass er auch dein inneres Sehen beflügeln möchte. Ja? Nicht dich drauf versteifen und sagen, ja, Tante Emma hat ja immer geholfen oder so. Ich stelle mir jetzt die Tante Emma vor. Also stell dir einfach Dinge vor, eben diese Versorgung, und versuch dabei eben im Willen Gottes drin zu bleiben. Und dann durch dieses Hoffen kannst du Glauben entwickeln, und dann kommt das, was Gott für dich geplant hat, von der himmlischen Welt in die reale Welt. So bringen wir Sachen in die reale Welt hinein. Ja, Gott sagt, was im Himmel ist, soll auch auf der Erde sein. Ich bete oft so. Ja, im Vater Unser ist es auch so. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Glaub dafür, dass das, was Gott im Himmel über dein Leben, über deine Familie, über deine Arbeitssituation, über deine Gemeinde und so weiter, über deine Stadt denkt, dass das zustande kommt. Gerade in diesen Tagen habe ich es auch wieder gedacht, es kommt so drauf an, wie wir Dinge sehen. Ja? Siehst du in Waldshut die Erlösten des Herrn, weil es Gott gesagt hat? Ja? Oder siehst du einfach einen Haufen Chaoten? Ja, du kannst es sehen, und das ist auch so, finde ich, so was ganz Besonderes, dass Gott uns mit dabei haben will, sein Reich zu bauen. Er schickt nicht Engel, die in Waldshut predigen oder die im Pfadfest spielen. Er schickt Menschen aus Fleisch und Blut, und er benutzt uns, ja, um sein Reich zu bauen. Aber das ist wichtig, dass du das auch willst. Dass du nicht nur irgendwas machst, wo du dich eh schon ins gemachte Nest oder wie die Made in Speck drin sitzen kannst und so, oh ja, da gefällt mir alles. Hey, Gott will, dass wir aufstehen, dass wir was bewirken. Ja, dass einer sagt, ja, weil du es gesagt hast, Herr, gehe ich aus meinem Versteck raus und bekämpfe die Midianiter wie der Gideon. Obwohl ich irgendwie Angst hatte, gerade vorher noch. Aber weil du es, Herr, gesagt hast, stehe ich auf und ich mache das. Und ich denke, das ist ja auch dieses Wichtige. Der erste Punkt ist, dass wir für uns selber glauben, für unsere eigene Familie glauben. So. Aber damit soll es ja nicht aufhören. Das ist ja nur unser Übungsfeld. Weil dann geht es weiter, und wir glauben für den Ort, wir glauben für das Land. Ja. Ne? Und eben, der Glaube ist nicht blind. Der Abraham hat gewusst, wie es um ihn steht. Wir sind nicht blind. Wir wissen zum Beispiel, in unserer Gemeinde, wir können das Grundstück kaufen, aber dann ist Ebbe auf dem Konto. Ja, also müssen wir glauben, dass wir entweder einen Kredit kriegen oder dass Gott uns übernatürlich versorgt. Und ich möchte euch auch als Gemeinde aufrufen, fangt mal an zu beten und Gott zu fragen, wie ihr unterstützen könnt. Ich werde jetzt sicher nicht jeden Sonntag über Geld reden oder so und euch unter Druck setzen. Aber ich denke, wenn wir erwarten, dass Gott übernatürlich was tut, können wir auch unseren Teil dazu beitragen. Ja, also du kannst dafür glauben, du kannst sagen, ja, ich habe kein Geld, aber dann glaub doch, dass Gott dir eine gute Idee gibt. Ich muss euch sagen, das hat mich total begeistert. Ich glaube nicht, dass wir das hier so genau so umsetzen, aber einfach nur, um eure Fantasie anzustacheln, wo die Judith in die Gemeinde geht, in Hillsong, in Konstanz, da glauben sie ja jedes Jahr nicht für ihr, also in erster Linie für ihr Gebäude, die haben ja eins, aber für soziale Projekte, die sie angehen wollen, wo sie helfen wollen, wo sie aber eigentlich kein Geld dafür haben. Und da haben sie so ein sogenanntes 500-Projekt angefangen. Und da kann man sich überlegen und Gott fragen, wie könnte ich 500 Euro zusammenkriegen? Und sie haben erzählt, es ist erstaunlich, wie die Fantasie aufgeblüht ist bei Menschen dort. Die eine hat einen Aerobic-Step-Kurs angefangen, und da konntest du einfach hingehen und einfach Geld reinschmeißen, und hat das so lange durchgezogen, bis sie 500 Euro hatte. Eine, die hat rausgefunden, hey, die Leute mögen meine Salatsoße, ja, hat Salatsoße verkauft und dieses Geld weggenommen, oder? Oder, ja, in erster Linie, wenn du nachdenkst und betest und sagst, Herr, ich möchte was geben, und dann geht der erste Gedanke, es reicht mir sowieso schon nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn wir beten, dass Gott uns beflügelt und uns eine Idee kommt, wer weiß? Vielleicht, keine Ahnung, sammelst du überall alles, wo extra was kommt, oder die Schweizer, die jetzt auf einmal so einen Verdienstzuwachs haben. nee, ich will euch nicht zu nahe treten. Aber das ist, seien wir doch mal ehrlich, das ist eigentlich Geld, das du normalerweise nicht hättest. Kannst ja mal Gott fragen, ob du einen Teil davon weitergibst. Jetzt hören wir mit dem auf. Also ich will jetzt nicht irgendwie hier, dass es nur ums Geld geht, aber ich erwarte schon, dass wir alle zusammen helfen. Ja, und dass wir alle zusammen Gott fragen auch und Gott glauben. Ja, und dass er auch übernatürlich, er kann auch von außen jemanden bewegen, uns zu segnen. Aber wir brauchen schon seine Gnade und seine Güte und seine Wunder, dass das zustande kommt mit dem Gebäude. Ja. Es wird. Genau. Also, wollen wir nochmal zusammenfassen. Es ist wichtig, dass wir, was hat der Abraham gemacht? Er hat zwar die Realität gewusst, aber er hat Gott vertraut und Gott hat ihm geholfen, dass er mit seinen Augen die Sterne sehen kann, den Sand sehen kann und dadurch seine Fantasie angeregt wird und er dadurch zum Glauben kommen kann, dass er ein Vater vieler Völker wird. Und sie haben es auch ausgesprochen. Ja, und der andere Punkt war, dass der Abraham gesagt hat, ich gebe Gott jetzt schon die Ehre, ich danke ihm jetzt schon dafür, ich weiß, dass es ohne Gott nicht geht und das können wir auch tun. Und dazu ist einfach wichtig, und das ist die letzte Bibelstelle, die ich heute Morgen lesen will, Römer 8, Vers 38 bis 39. Dafür ist es total wichtig, dass du weißt, wer du bist in Christus und dass du geliebt bist, weil sonst traust du dich nicht, Dinge zu träumen. Ja, Römer 8, Vers 38. Und da heißt es, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich habe falsch angefangen, Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also das ist die Grundbasis dafür, dass du überhaupt für was glaubst und vertraust. Dass du weißt, es kann dich nichts scheiden von seiner Liebe. Und wenn du das weißt, dann traust du dich auch Fehler zu machen. Ja? Dann weißt du, hey, Gott ist so mit mir. Und wenn ich jetzt glaube, dass es von ihm ist und ich mache jetzt einen Fehler, dann hat er mich trotzdem genauso lieb und dann wird er mir helfen, dass ich die Kurve wieder kratzen kann. Und dann wird er mich nicht verstoßen und sagen, ja, jetzt hast du es vermasselt. Das macht Gott nicht. Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Nicht Dinge von außen und höchstens Dinge von innen, wenn wir es nicht glauben. Also schaff auch daran, dass du wirklich glaubst, Gott ist mit dir, er liebt dich von ganzem Herzen, auch wenn du das nicht immer so gesehen hast. Und fang an, diese Arbeitsstelle zu sehen. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, wir haben mal für jemanden gebetet, für eine Arbeitsstelle und es war einfach nicht zu finden damals, in München war das noch. Und der ist wo angestellt worden, da haben die für ihn eine neue Arbeitsstelle kreiert. Ja, hat sich irgendwo vorgestellt und dann haben die gesagt, nee, das gibt's bei uns nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber das wäre aus dem und dem Grund und das wäre ja gut und er wäre der Mann dafür. Also okay, wir kreieren diese Arbeitsstelle für sie. Sieh dich, dass du das hast, wofür du glaubst. Und dann geht es über von der Hoffnung in den Glauben und dann kommt irgendwann dieses Bewusstsein, diese Gewissheit und dann wirst du es auch erleben. Ja, ich möchte euch heute Morgen wirklich ermutigen, eben, dass wir auch hier Gott nicht begrenzen, sondern dass wir in dem laufen, was er für uns hat, damit wir nicht unter dem rauskommen und dann am Ende Gott die Schuld geben. Das ist ja immer das Schwierige, ja, dann haben wir irgendwas nicht erreicht, ja, Gott hat es nicht gemacht oder so, aber vielleicht liegt es ja auch an uns, dass wir ihm das zu wenig zutrauen oder zu wenig in dem laufen, was er eigentlich für uns will. Danke, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, das ist die Wahrheit. Und das glauben wir. Und ich danke dir, Vater, im Himmel, dass du gute Pläne über uns hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier drin ist, auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen nicht da ist und zur Gemeinde gehört, Herr, dass wir wirklich diesen Segen erleben, den du uns vorhergesagt hast. Dass du unsere Grenzen erweiterst, unsere inneren Grenzen erweiterst, Herr. Und dass wir spüren, wie du mit uns bist und mit uns läufst und deine Hand mit uns ist. Und dass wir sehen, du bewahrst uns vor Bösen, Herr. Herr, ich bete wirklich, dass Freiheit kommt, bei jedem Einzelnen zu träumen. Dass wir uns erlauben zu träumen und nicht Angst haben und nicht zögern, weil wir wissen, nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Und ich bete wirklich, dass wir da drin von dir geleitet sind, durch Frieden und durch Freude, Herr, dass wir spüren in unserem Innern, ja, da kann ich dranbleiben, davon darf ich träumen, weil das ist von Gott. Oder wenn es nicht von dir ist, Herr, dass wir ausspüren, wenn es merkwürdig wird. Ich danke dir, dass du uns nicht, du liebst uns so sehr, du willst nicht, dass wir irgendwo reintapsen, irgendwie in einen Sumpf reinfallen. Du willst uns bewahren, Herr. Aber ich bete wirklich um Freimütigkeit für uns alle. Und dass wir mehr und mehr erkennen, was dein Plan ist für unser Leben, für unsere Stadt, für unsere Arbeitsstelle, für unsere Familien. Einfach das, was uns angeht, Herr. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut. Wie immer,